Spoken Medicine mit Kaya Andrea. Hallo und herzlich willkommen zur Spoken Medicine. Mein Name ist Kaya Andrea. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und heute geht es um die Hexennächte. Was sind die Hexennächte? Wieso eigentlich Hexen? Was ist eigentlich hier los? Es gibt viel, worüber wir sprechen können. Und es wird sich im Laufe dieser Episode dann mal rausstellen, ob es eine oder zwei Episoden werden, wo wir das Thema besprechen. Ich könnte mir vorstellen, es werden zwei. Denn es gibt eine ganze Menge zu sagen zu dem Thema Hexen, zu dem Thema diese Zeit im Jahreskreis und zu dem Thema, was das mit uns im Hier und Jetzt macht, woher das eigentlich alles kommt und wie wir diese Zeit vor allem auch für uns nutzen können. Wir starten also erstmal mit der Frage, was sind eigentlich die Hexennächte und wieso eigentlich Hexennächte? Ich nenne diese Zeit Hexennächte, weil es jetzt die Zeit ist von Beltane Beltane im Jahreskreis und die Zeit der Walpurgisnacht und es ist die Zeit der Fruchtbarkeitsriten. Es ist die Zeit, in der sich traditionell die Erdgöttin mit dem Hirschgott gepaart hat. Und es ist die Zeit, in der richtig viele Dinge möglich sind. Im Jahreskreis gehen wir jetzt in die Zeit von Beltane, Beltane. Das ist das Fest, was wir im solaren Kalender als Walpurgisnacht kennen im deutschsprachigen Raum. Nirgendwo anders in der Welt gibt es die Walpurgisnacht. Und weshalb das so ist, da kommen wir gleich noch zu. Sprich also, die Walpurgisnacht als solche ist eigentlich nicht Beltane oder Beltane. Das ist so ein bisschen wie Imbolc und Lichtmess, Samhain, Samhain und Allerheiligen aller Seelen. Wie also diese Mondfeste ein christliches Fest als Äquivalent in den Kalender gestellt bekommen haben. Denn das ist es, worum es am Ende des Tages immer wieder ging, die Leute damals aus ihren Bräuchen rauszuholen, aus ihrer Verbindung rauszuholen. Und was die Kirche gemacht hat, sie hat ähnliche Feste, Feste mit ähnlichen Bräuchen gefunden, die sie dann aber auf fixe Daten im solaren Kalender festgelegt hat, also dem Kalender, den wir jetzt nutzen, auch dem gregorianischen Kalender zum Beispiel. Was dazu geführt hat, dass in Vergessenheit geraten ist, dass dies Mondfeste sind, also Fluide in diesem Kalender, in dem wir existieren. Was dazu geführt hat, dass wir natürlich auch nicht mehr so verbunden sind mit der Natur, mit den natürlichen Rhythmen und Zyklen, dem Jahreskreis und irgendwie so ein bisschen mehr abgeschnitten. Also steckt ganz viel dahinter, wenn man sich das mal genauer anguckt. Jetzt gibt es, also das nächste Fest im Jahreskreis ist Beltane. Und Beltane ist das Fest, was zum fünften Vollmond nach der Wintersonnenwende stattfindet, was dieses Mal der Vollmond im April ist. Denn wir hatten ganz schnell nach der Wintersonnenwende einen Vollmond. Also gehen wir jetzt am 24. ist es, glaube ich. Daten sind ja immer nicht so meine Stärke. April in den Vollmond hinein und damit wird dort Beltane gefeiert, traditionell. Beltane ist die Feier, oder Beltane, wie ich es auch gerne nenne, denn es ist ja ein keltischer Name und die keltische Tradition ist ja nicht unbedingt unsere Tradition. Allerdings ist das, was getan wurde, das, was wir getan haben. Und zwar ist es die Zeit, in der mal wieder die großen Feuer entzündet wurden. Und das Vieh durch das Feuer getrieben wurde für Wohlstand, für Fruchtbarkeit, die jetzt kommen darf, für all die Dinge. Denn das Vieh, das war der letzte Moment, das Vieh war definitiv dann jetzt auch schon auf der Weide. Man wusste, das Wetter ist gut, also alles ist draußen. Man musste natürlich auch immer sicherstellen, das ist auch so eine Sache, das macht man auch mit dem Vieh, wenn man es wieder zurücktreibt, zum Beispiel auch nach dem Almabtrieb. Wenn es wieder in den Stall kommt, Richtung November hin oder Oktober, je nachdem, wo man sich befunden hat, hat man die Kühe immer durch das Feuer getrieben, einmal um sie zu reinigen, aber auch auf dem Rückweg, um sicher zu sein, dass keine Geister mit in die Stallung kommen. Und es gab denn das Ritual zu dieser Zeit des Handfastings, wo man die Hände der Geliebten, die sich dazu entschieden, zu sagen, ja, ich glaube, ich mache das mit dir gegenseitig, gab es das Handfasting, was das Versprechen aneinander war. Und zwar passierte das zu Beltane und dann hatten diese Paare quasi ein Jahr minus einen Tag Zeit, also bis zu dem Tag vor dem nächsten fünften Vollmond im Jahreslauf, um zu sagen, diese Verbindung hält oder sie hält nicht. Und ich finde es ganz interessant, immer wieder auch zu sehen, wie viel von den alten Bräuchen bei uns noch existieren. Das ist der Grund, warum es im Mai so viele Hochzeitsfeiern gibt. Denn es ist die Zeit um zu Beltane, nach Beltane, in der diese einjährige Zeit des Probezusammenlebens quasi beendet war und man dann den Bund, ne, wenn wir daran denken, die Hände werden zusammengebunden, diesen Bund der Ehe einging, wie wir es heute so schön nennen. Und aus dieser Verlobungszeit, in der man sich dieses Miteinander gelobt hat, dann auch wirklich eine offizielle, langfristige Verbindung wurde. Dazu ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn wir gar nicht so weit zurückgucken, war es so, dass es nicht nötig war, dass man wartete mit all den Dingen Richtung Jungfräulichkeit und Co., bis man verheiratet war, sondern viele Paare, beziehungsweise wenn wir nochmal so Richtung Mittelalter gehen, dann war es so, sie war schwanger und dann hat man geheiratet beispielsweise. Also das war ganz klar, dass es da vorher schon sexuelle Aktivitäten gab. Der Ursprung dieses Brauches hat die Idee, dass wir ausprobieren, wie das denn so miteinander ist, was total sinnvoll ist und natürlich gegen sämtliche christliche Vorstellungen geht, ne, die unbefleckte Empfängnis und Maria, wir wissen das alles. Aber ich finde es relativ charmant, einfach wirklich sich nochmal so zu überlegen, diese Verlobungszeit, die wir jetzt haben, die hat ihren Ursprung darin, dass man gesagt hat, das ist die Zeit, in der wir nochmal antesten, wie läuft es mit uns, mit bestem Wissen und Gewissen, um uns dann anzugucken, zu sagen, springen wir jetzt durch dieses Beltane-Feuer zusammen nochmal und besiegeln sozusagen diesen Bund, dieses Hände zusammenbinden, dieses Handfasting oder eben auch nicht, was dann auch okay ist. Hat man halt ein Jahr in Anführungsstrichen verloren, aber man weiß auf jeden Fall, wo man sich auch gegen entschieden hat. Man konnte das natürlich auch alles früher tun. Das ist also die Zeit von Beltane. Da gibt es natürlich diese ganzen Bräuche, die wir jetzt auch noch so im Mai kennen, um zu die Maizeit herum, ne? Also wie die ganzen Hochzeiten, die Hochzeiten im Jahreskreis. Wir kennen den Maibaum, der aufgestellt wird, das Phallus-Symbol, was in die Erde gerammt wird, muss man ja wirklich mal so sehen, denn das ist der Ursprung. Und wo sich dann die jungen Madeln drum versammeln und an bunten Bändern herumtanzen. Also wenn man sich das so überlegt, dann ist das schon ein ziemlich sexueller Hinweis darauf, worum es im Mai eben auch geht, ne? So. Und wenn man da genauer hinschaut, dann hat das natürlich auch wieder einen Hintergrund, denn es ging im Kern darum, dass der Hirschgott die Erdgöttin befruchtet, weil jetzt alles anfängt zu sprießen, die Fruchtbarkeit wird sichtbar und so haben die Menschen stellvertretend diesen Maibaum genommen und ihn in die Erde gerammt als Phallus-Symbol für die Fruchtbarkeit der Erde, weswegen auch diese jungen Mädchen nochmal um dieses Phallus-Symbol herumtanzen. Und so ist dann auch der Tanz in dem Mai entstanden. Der hatte damals noch nicht so viel mit total hemmungslosem einfach nur Besaufen zu tun, sondern diese Feierlichkeiten waren eingebunden in diese Zeremonien und Traditionen um Beltane, Beltane, das Feuer, was wir entzünden, daher auch das Maifeuer, was übrig geblieben ist, durch das wir gesprungen sind oder über die wir gesprungen sind, um uns zu reinigen, um gemeinsam den Bund der Ehe einzugehen, um gemeinsam unser Leben miteinander zu verbringen, um die Fruchtbarkeit in die Erde zu bringen und all diese Dinge, die da sind. Und ich finde es total interessant, auch wenn man da nochmal einen Schritt weiter guckt und guckt, dass in der Astrologie jetzt das Sternzeichen Stier auch ist. Der Stier steht ja so für Werte auch. Und der Planet der Stier ist die Venus. Also es dreht sich alles um Wertigkeiten und um die Liebe. Und ist es nicht interessant, dass auch bevor die Menschen überhaupt irgendwas von Astrologie wussten, sie genau das getan haben? Es ist wirklich die Zeit, in der man unter anderem auch das Land, Entschuldigung, das Land abgelaufen hat. Das ist das, was wir jetzt zu Christi Himmelfahrt noch kennen. Da können wir noch mal eine eigene Folge zu machen. Es sind alte Landbräuche gewesen, wo es um den Segen des Landes ging, wo es darum geht, wirklich sich mit der Mutter Erde nochmal zu verbinden und jetzt zu sagen, pass auf, wir haben die Samen in den Boden gegeben, der krasse April, ne, alles durcheinander, turbulent ist vorbei, jetzt sind die Fruchtbarkeitsfeiern. Liebe Mutter Erde, schenke uns deine Fruchtbarkeit. Und jetzt haben wir die Walpurgisnacht dazu. Wo kommt die jetzt her? Die Walpurgisnacht hat viel zu tun mit den Hexen auf dem Blocksberg. Jetzt kann man natürlich sagen, was haben Fruchtbarkeitsrituale mit Hexen zu tun? Aber wenn du hier ein bisschen schon länger zuhörst, dann kannst du es dir vielleicht vorstellen. Es waren natürlich weise Frauen, Priesterinnen, wenn man sie so nennen möchte, Völvers, Valas und andere, die diese Fruchtbarkeitsriten durchgeführt haben. Es ist ja nicht so, dass irgendwie sich alle dann da hingelegt haben und gesagt haben, ich bin die Erdgöttin und wo ist mein Hirschgott? Vielleicht war es auch so, man weiß es nicht. Aber es gab immer natürlich eine ausgewählte Frau, wenn wir jetzt auf die Heiligkeit dieser durchgeführten Zeremonien auch gucken, die es damals gab, die Erdgöttin repräsentiert hat. Und dann gab es natürlich einen Mann, der den Hirschgott repräsentiert hat. Und die haben sich stellvertretend für die Erde und die Natur, die Sonne, den Hirschen, der einfach für Potenz und ganz viele andere Dinge auch noch steht, vereinigt. Und das ist natürlich ein offizieller Akt der Fruchtbarkeit. Sie haben Sex miteinander gehabt. Und zwar nicht personifizierten Sex, sondern stellvertretenden Sex in diesem Sinne. Und haben in ihren Rollen diese heilige Vereinigung vollzogen. Das, was wir nach außen hin dargestellt sehen, immer noch im Maibaum, wurde auch zu einer Zeit, die schon länger her ist, physisch durch Priesterinnen, Priester, eingeweihte Menschen, weise Menschen, wie auch immer man es nennen möchte, durchgeführt. Jetzt kennen wir die Kirche als Institution. Und wenn die Kirche als Institution eine Sache so gar nicht gut findet, dann ist das Sex. Ne? Also Marias unbefleckte Empfängnis, wir erinnern uns dran. Sex ist was und Wollust und Sex im Rhythmus der Natur, es läuft alles nicht so richtig geil. Nun gab es aber diese Versammlung, in denen viele Frauen, einfach weil es eine frauenorientierte Spiritualität war, weil es eine mutterorientierte Spiritualität war, Mutter Erde, wo die sich versammelten, um unter anderem am Brocken, wir kennen ihn als den Blocksberg zum Beispiel im Harz, und natürlich auch an anderen heiligen Orten zusammenzukommen, um diese Riten zu gestalten und auch durchzuführen. Und dabei ging es nicht nur darum, Sex zu haben, sondern es ging unter anderem auch darum, dass man Visionen empfangen hat, dass man gereist ist in die anderen Welten, dass dies ein ganz besonderer Tag war und es war der fünfte Vollmond nach der Wintersonnenwende, denn da scheint der Himmel, es scheint der Mond hell am Himmel. Wir können also sehen, was passiert. Die Feuer wurden noch entzündet. Es war eine helle Nacht. Und in der haben wir uns an die heiligen Orte zurückgezogen. Was die Kirche daraus gemacht hat, im Rahmen der Inquisition, ihr wisst, was ich meine, der Hexenvertreibung, das ist gut gesagt, der Hexenverbrennung, Ermordung von vielen, vielen Frauen über einen langen Zeitraum, ist, dass sie die Geschichte erfunden haben, dass die Frauen, ein Walpurgis, ne, dass die Sex haben mit dem Teufel. Das heißt, der Hirschgott wurde zum Teufel stilisiert. Die weise Priesterin, diejenige, die die Erdgöttin darstellte, wurde zur Hexe. Und da ist nochmal ganz wichtig, immer wieder zu merken, wir haben den Begriff der Hexen zwar übernommen, aber der Begriff der Hexe wurde von der Kirche auch geprägt. Denn unter diesen Topf hat man einfach alles geschmissen, was nicht der christlichen Wertvorstellung oder Wissensvorstellung entsprochen hat. Vorher hatten wir ganz viele unterschiedliche Namen, denn es gab zum Beispiel die Hag. Die Hag war die Heckensitzerin, daher kommt diese Hexe. Und sie war diejenige, die in der Welt zwischen Wald und Hof existierte und da in dieser Zwischenwelt mit den Wesen reden konnte. Denn die Hecke war damals diese natürliche Begrenzung von der domestizierten Welt in die undomestizierte Welt, den Wald. Es gab, ich habe sie vorhin schon angesprochen, die Wölver im Nordischen, hier bei uns die Valar, die Seherin, die durch die Gegenden gezogen ist. Es gab die Kräuterkundigen, es gibt die Spökenkieker, es gibt diejenigen, die Zauberei betreiben, es gibt diejenigen, die Weissagung betreiben, es gibt diejenigen, die Kräutermedizin betreiben, es gibt diejenigen, die Hebammen sind, es gibt diejenigen, die sich mit dem Frauenkörper auskennen und so weiter und so fort. Ich könnte ganz viel weitermachen, um zu sehen, dass eben hier auch etwas passiert ist, und zwar diesmal interessanterweise in die andere Richtung, dass einfach alles unter einem Begriff zusammengefasst wurde, Hexe, weil damit konnte man natürlich viel einfacher einen gemeinsamen Feind kreieren. In allermeisten Fällen hat die Wissenschaft, unterstützt auch von der Kirche, das anders gemacht. Die haben etwas Heiliges genommen und so weit aufgespalten, dass man den Kern nicht mehr erkennt, weil es auf einmal in ganz viele kleine Teile aufgespalten wird. Das heißt, wir haben immer zum Beispiel in der Wissenschaft Physik und Chemie und Biologie und Mathe und dies und jenes im Blick. Wir sehen selten das große Ganze zusammen. Zurück also zu was bei Purgesen. Nun haben also diese Hexen in Anführungsstrichen mit dem Teufel, Satan, interessanterweise da auch nochmal immer wieder, ne? Satan ist Luzifer. Luzifer bedeutet der Lichtbringer. Der Lichtbringer ist der Abendstern. Der Abendstern ist die Venus. Uff, da darf es auch gerade nochmal im Kopf nochmal so Bäm machen. Da steckt ganz viel Symbolik hinter. Und es lohnt sich, da immer wieder einzutauchen. Das machen wir übrigens auch bei Valars wilden Nächten. Deswegen gibt es diese Hexennächte, deswegen gibt es dieses Angebot. Wir kommen dreimal live zusammen und gehen in drei richtig coole Sessions gemeinsam und Zeremonien. Du bekommst eine richtig gute, kraftvolle Guided Journey zur Heilung deiner weiblichen Ahnenlinie. Denn, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, uns hängt das alles noch im Nacken. Es ist alles gar nicht so lange her. Wir reden hier vielleicht von 300, 350 Jahren. Das sind, sagen wir mal, vielleicht 7 Generationen, 10 Generationen, 12 Generationen, je nachdem, wie man rechnet. Und man sagt zwar immer, es sind immer nur 7 Generationen, die Sachen weitergetragen werden. Meine Erfahrung zeigt aber, sobald irgendwas wieder reaktiviert wird, können das immer weiter und immer weiter gehen. Ich weiß für mich selber, dass mir ordentlich Hexentrauma, so nenne ich es jetzt mal, im Gebälk sitzt, in den Knochen sitzt. Beziehungsweise saß. Viele Dinge, wo ich gedacht habe, das kann ich nicht sagen. Viele Dinge, wo ich gedacht habe, da kann ich nicht mit rausgehen. Viele Dinge, wo ich wirklich Emotionen hatte, die so krass waren, dass sie nicht aus dem Hier und Jetzt kommen konnten. Und auch da nochmal wichtig, nur weil wir diese Emotionen haben, nur weil wir wirklich diese Hexenwunden haben, uns nicht trauen, mit Themen wie Spiritualität rauszugehen oder mit solchem Wissen wie Hebammenwissen, Geburtswissen, was immer noch verurteilt wird. Also diese Hexenjagd in dem Sinne hatte immer noch nicht aufgehört. Wenn wir uns angucken, was mit den Hebammen passiert, die immer noch verfolgt werden auf eine Art und Weise, dass ihre Versicherungsbeträge hochgesetzt werden, dass die Arbeitszeiten schlimm sind, dass die Arbeitsbedingungen gruselig sind, weil einer der Gründe für diese Hexenverfolgung war, Frauen aus bestimmten Bereichen auch zu vertreiben, denn die Kirche bzw. die Männer wollten da gerne übernehmen. Was auch der Grund ist, wenn wir über die Hebammen sprechen, dass wir seit ja, jetzt bei 200 Jahren, glaube ich, auf dem Rücken gebären, weil das angenehmer ist für den Arzt. Also wir wissen, was wir davon haben, dass Männer die Geburtsheilkunde übernommen haben. So gar nichts. So, jetzt kann man sagen, oh, die ganzen Innovationen, ich glaube, das hätten Frauen auch hingekriegt. Also, um da zu diesem Punkt zurückzukehren. Jetzt gibt es halt dieses Narrativ, jetzt treffen diese Menschen sich da und die treffen sich trotz Kirche immer wieder. Also, was macht die Kirche denn jetzt? Was können die denn jetzt machen, um diesem Unfug ein Ende zu bereiten? Weil das hält man ja nicht aus. Und natürlich muss da mal wieder jemand herhalten. In diesem Fall war es die Gurte Walburga. Walburgis. Und Walburga war angeblich eine Äbtissin, die auch als Märtyrerin dann für Christus in den Himmel gegangen ist, um diese Geschichte mal kurz zu machen. Das Interessante aber, dass Walburga anscheinend in einem Turm wohnte. Und wenn wir jetzt den Mythen folgen, beziehungsweise den Aufzeichnungen, die es noch gibt, dann kommen wir sehr schnell zur Vala. Walburga und Vala und die heilkundige Walburga, die eine Seherin war. Das war nicht die Walburga, die Äbtissin, sondern eigentlich gab es eine Walburga, die eine Seherin war und in einem Turm wohnte, die sozusagen ungewollte Patin war. Und dann wissen wir auch wieder, wie dort ein Kreis sich schließt, denn die Valas waren die weisen Frauen, die sehen konnten. Und das sind natürlich auch diejenigen, die sich auf jeden Fall mit auf dem Blocksberg, auf dem Brocken versammelt haben, um dort alte Rituale und Zeremonien durchzuführen, die mit der Natur verbunden waren. Das Treiben musste unterbunden werden. Und deswegen gibt es die Walpurgisnacht. Und die Walpurgisnacht ist dann zurechtgestutzt worden am Ende des Tages. Auch wir zünden noch ein kleines Feuerchen an. So ein bisschen was an Tradition lassen wir den Leuten, aber mehr auch nicht. Wie gesagt, bei Valas wilden Nächten tauchen wir noch tiefer ein in all das, was an Mystik dahinter steht und was an Mythologie dahinter steht, weil ich merke immer wieder, wenn wir das einmal so verstanden haben, wenn es einmal Klack gemacht hat, dann verändert das auch für uns im Hier und Jetzt richtig was. Also für mich war das auf jeden Fall der Fall. Und es ist immer noch, je mehr ich erinnere, dadurch, dass ich es lerne, desto mehr öffnet sich ein Raum für mich, der vorher wirklich unvorstellbar war. Deswegen nenne ich diese Zeit immer gerne die Hexennächte, denn es passierte unterm Vollmond, es passierte in der Zusammenkunft der Frauen und es passierte in tief zeremoniellen und rituellen Rahmen. Und deswegen sind wir auch bei Valas Nächten diese ganze Zeit zusammen, weil mich jemand fragte, aber wie jetzt die Zeit? Wir gehen von Beltane, Beltane, was jetzt Ende April ist, hin zum 1. Mai, 30. April, wo wir die Walpurgisnacht haben und den Tanz im ersten, Tanz in den Mai sozusagen. Wir werden uns da nochmal ganz spezifisch mit der eigentlichen Energie der Hexen verbinden. Also Beltane, Beltane wird wirklich so dieses ursprüngliche Jahreskreis-Energie. Da werden wir richtig schön in eine Zeremonie gehen danach. Werden wir in eine Zeremonie gehen für die Ahnen, die vor uns kamen. Es wird natürlich also auch Ahnenarbeit geben, gerade zu diesem Thema Hexe. Und zum Neumond haben wir dann unseren Abschluss und dann geht es sozusagen frisch und geklärt und gestärkt und vielleicht auch schon mit einer ganz anderen Energie, als die sie, du sie dir vielleicht jetzt so vorstellen kannst, in den Mai. Ich freue mich mega auf diese Zeit. Es ist für mich immer eine ganz besondere Zeit im Kalender. Und vor allem auch, und das kommt jetzt auch nochmal für diejenigen, die so ein bisschen mehr Jahreskreisfirm sind, werden wir eintauchen. Denn Beltane steht im Jahreskreis Samhain, Samhain gegenüber. Das ist das Fest im Oktober, 11. Neumond. Und die, es gibt ja immer diese Gegenpole, so wie es das auch bei den Sonnenfesten gibt, die Wintersonnenwende und die Sommersonnenwende. So gibt es es auch bei den Mondfesten. Und zu Samhain, Samhain verbinden wir uns ja mit unseren Wurzeln, mit den Ahnen, da wo wir herkommen. Beltane, Beltane ist die Verbindung mit uns selber und da, wo wir hinwollen. Es ist ein richtig kraftvolles Fest und es hat gar nicht so sehr mit Visionen zu tun, auch wenn die sich alle die fliegen gegangen sind. Und da sehe ich gleich nochmal, wie die geflogen sind, was da eigentlich hintersteht. Sondern es ist wirklich dieses, was will ich verkörpern? Wie komme ich in diese Verkörperung? Und das ist das, der Fokus vom Neumond. wirklich das zu lösen im Körper an epigenetischen Informationen, was noch da ist, was dich daran hindert, in die volle Verkörperung dessen zu gehen, was du in diesem Jahreskreis wirklich auch repräsentieren willst. Und wenn wir Beltane so angehen, dann wird es ein richtig, richtig kraftvolles Fest. Und ich weiß, dass die meisten immer so, oh, Rauhnächte, mega, hyper, richtig gut, dass das die Energie ist. Und gleichzeitig sage ich immer, das liegt daran, weil das so ein bisschen populär geworden ist, weil wir das als diese 2 Wochen kennen. Die Zeit jetzt ist genauso kraftvoll, wenn nicht sogar noch kraftvoller, weil es jetzt wirklich um uns geht. Es geht nicht darum, dass wir sitzen und empfangen, sondern es geht darum, dass wir in die Umsetzung kommen. Denn die Zeit, wir klippen jetzt im Jahreskreis von der Zeit, in der wir mit den Wurzeln und den Ahnen gegangen sind, wird jetzt diese junge Göttin, die zu Imbolc zurückgekehrt ist, kommt die jetzt in die Zeit der fruchtbaren Frau. Das heißt, all das, was wir vorher gemacht haben, uns dann geträumt haben, uns überlegt haben, um unsere Vision für dieses Jahr auf den Weg zu bringen, angefangen haben, unsere Pläne zu machen, jetzt geht's richtig los. Beltane ist das Fest, wo es ums Tacheles geht. Und wenn wir diese Zeit, diese Hexennächte für uns nutzen, dann können, und ich habe das in einigen Jahren davor immer wieder auch schon erlebt, dann können wirklich Wunder passieren, die wir uns nicht vorstellen können, weil wir unsere Grundenergie shiften und damit auf einmal ein anderer Raum sich öffnen kann. Und jetzt noch zum Abschluss, wie die Hexen eigentlich geflogen sind. Dazu gehört Belladonna. Und Belladonna ist die Tollkirsche, die, wenn man möchte, sich als Creme auftragen kann. Also ich rate das jetzt gerade keinem. Das ist Pflanzenmedizin, wie wir sie hier in Europa benutzt haben. Braucht man kein Ayahuasca, da braucht man kein Iboga. Da muss man nicht irgendwo hinreisen, sondern die Belladonna-Creme von damals und es gibt auch noch viele andere Pflanzenmedizin, war das, was dazu geführt hat, dass die Frauen angefangen haben zu fliegen. Und zwar zu fliegen, wie sie zu Zeiten der Rauhnacht durch das Rauchloch rein und raus gegangen sind. Da waren wir eben noch drinnen. Haben sie sich zu Beltane auf die Besen gesetzt und sind mit dem Satan durch die Lüfte geflogen, was eigentlich nur bedeutet, sie haben die Flugcreme genommen und sind auf visionierende Reisen gegangen. Und zwar die Reise zu dem, was sein darf. Dieses Verkörperung als ich, als diese fruchtbare Frau. Und wenn wir fruchtbar sind, wenn wir sagen, oh, ich bin ja fruchtbar, es geht nicht darum, dass ich das auf mich als Individuum jedes Mal übertrage, sondern es geht da um die Qualität, die der Jahreskreis uns jetzt bietet, in die wir hineingehen können, um unsere Dinge so richtig zum Blühen zu bringen, um dann auch wirklich eine gute Ernte zu haben zum nächsten Mondfest, zum Schnitterinfest im August. Das mal als kurzer Impuls zu den Hexennächten und was jetzt eigentlich ansteht. Ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, bei Wallers wilden Nächten dabei zu sein. Der Link wird in den Shownotes verlinkt. Du kannst dich noch anmelden. Es wird ein Erlebnis, und das kann ich dir versprechen, wie du es so bisher noch nicht gehabt hast. Und es wird definitiv etwas in dir verändern, und zwar nachhaltig. Denn das ist das, was auch die Arbeit mit den Ahnen mit sich bringt. Es ist immer eine sehr nachhaltige. Es ist keine kurzfristige, es ist keine Boom, oh, das war krass, sondern es ist eine nachhaltige Veränderung, die du auch noch Wochen und Monate, manchmal sogar auch noch Jahre nachspüren musst. Also wenn du bereit bist, zur fruchtbaren Frau zu werden, wenn du bereit bist, dein Gelöbnis an dich selber zu machen und wenn du Lust hast, in diese Energie einzutauchen, dann verbringen wir diese Zeit gemeinsam bei Wallers wilden Nächten und ich freue mich drauf. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, weil du sagst, Mensch, da sind so viele Dinge drin, die kannte ich noch nicht, dann ist jetzt der Moment, diesen Podcast zu teilen mit Freunden auf allen Social-Media-Kanälen, per WhatsApp. Hinterlass mir bitte, bitte, bitte gerne einen Kommentar, wie es dir gefallen hat, was deine Gedanken dazu sind. Und du darfst den Podcast natürlich auch überall da, wo man ihn bewerten kann, bewerten. Natürlich mit den 5 Sternen. Ich freue mich darüber mega, weil das ist das, was dem Podcast hilft, in die Welt zu kommen. Und verabschiede mich jetzt. Die Zeit läuft. Ich glaube, ja, so knapp 10 Tage sind noch Zeit. Und dann geht die Magie los. Dann geht wirklich diese Zeit im Jahreskreis los, die wir nochmal richtig gut für uns nutzen können. Lass es uns gemeinsam tun. In diesem Sinne, alles Liebe in Sisterhood.